Paulus hat in Römer Kapitel 9 und im ersten Teil von Kapitel 10 gezeigt, wie das nicht geschieht. Er hat gezeigt, dass die Israeliten von Gott etwas gefordert haben, was er nicht geben muss, wenn es nicht auf rechter Weise begehrt wird. Paulus muss Israel daran erinnern, dass man Gott nicht verpflichten kann. Man kann nicht zu Gott gehen und sagen, du musst so und so tun, weil ich so und so getan habe. Gott muss frei bleiben. Und dann sagt Paulus, Gott hat zwar ein Heil angeboten, aber Israel hat es abgelehnt. Es wollte also nicht auf Gottes Art und Weise gerettet werden, es wollte auf eigene Art und Weise gerettet werden. Und Paulus sagt im ersten Teil von Kapitel 10, Israel ist immer noch dabei, zu versuchen, Gott mit seinen Gesetzestaten zu imponieren. Was braucht es, damit Menschen gerettet werden können? Nicht eigene Leistung, nicht unsere Vorstellungen über wie Gott zu handeln hat. Die Antwort gibt Paulus in Kapitel 10, Verse 8 und weiter. Und die Verse 8 bis 10 hatten wir das vorige Mal besprochen. Wir wollen jetzt heute Morgen lesen, Römer Kapitel 10, die Verse 11 bis 17. Römer Kapitel 10, Vers 11. Denn die Schrift sagt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche. Denn derselbe Herr von allen ist reich für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der irgend den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wie also sollen sie anrufen? Den, an welchen sie noch nicht glauben. Wie sollen sie aber an einen glauben, von dem sie noch nicht hörten? Wie sollen sie aber hören ohne Verkündiger? Wie sollen sie aber verkünden, wenn sie nicht gesandt werden? Nach dem, worüber geschrieben worden ist, wie schön sind die Füße derer, die die gute Botschaft guter Dinge sagen. Jedoch nicht alle gehorchten der guten Botschaft, denn Jesaja sagt, Herr, wer glaubte dem, was wir hörten? Demnach ist der Glaube aus dem Gehörten, das Gehörte aber durch den Ausspruch Gottes. Was braucht es, damit Menschen gerettet werden? Hier haben wir mindestens fünf Antworten. Ich will sie nicht der Textfolge nach aufzählen, aber wir wollen sie aus diesem Text holen. Erstens, und das hatten wir schon das vorige Mal etwas besprochen, es ist etwas ganz Einfaches, aber wenn wir fragen, wie können Menschen gerettet werden, was braucht es, dann erinnert uns Paulus daran, dass es einen reichen Gott braucht. Es gibt einen Gott, der kann retten. Und dieser Gott ist reich. Wenn er reich genug ist, dann braucht es auch nur einen Gott für alle Menschen. Und wir haben so einen Gott, der ist so reich, dass alle Menschen auf der Welt durch ihn gerettet werden können. Dieser Gott ist so reich, dass er genügend Gnade hat für alle Schuldner. Man braucht also nicht mehr zu arbeiten, um Gott zu beeindrucken. Man kann kommen, wie man ist. Es ist genügend Geduld da bei Gott. Es ist genügend Liebe da. Es ist genügend Gnade, Menschen zu vergeben für alle ihre Schuld. Es ist nicht nur genügend Gnade da für Vergehungen. Es ist genügend Gnade da für alle Leistungen, die ich hätte vollbringen sollen. Wir Menschen haben nämlich nicht nur Böses getan, wir haben nicht genügend Gutes getan. Und Jesus Christus ist gesandt worden von Gott, um an unserer Stelle so viel Gutes zu tun, damit es ausreicht. In einigen Gegenden meinen Menschen, dass es Menschen gibt, die so viel Gutes tun, dass sie etwas überhaben für andere. Nun, solche Menschen gibt es nicht, die so viel Gutes tun könnten, dass sie etwas überhaben für andere, damit auch die noch einen Zuschuss bekommen, um bei Gott in Gnaden anzukommen. Niemand von uns kann so viel Gutes tun. Aber einer hat so viel Gutes getan. Und der ist Jesus Christus. Er hat das ganze Gesetz gehalten. Er hat alles getan, was notwendig war. Und er deckt unsere zu kurz kommen. Er deckt unsere Mängel. Jesus Christus hat genügend Güte, er hat genügend Punkte bei Gott, die auch unsere Not decken. Also, Gott hat genügend Gnade da für unsere Versäumnisse und für unsere Vergehungen. Aber es ist noch mehr Gnade da. Denn Gnade ist nicht nur da für Vergebung, Gnade ist da als Kraft, damit man jetzt fortan für Gott leben kann. Es braucht nicht nur, um gerettet zu werden, Vergebung. Es braucht Leben. Es braucht Energie. Auch als Jesus Christus am Kreuz starb, dann ist, sagt Johannes, aus seinen Wunden, aus seiner Herzwunde herausgeflossen Wasser und Blut oder Blut und Wasser. Nun, das hat seine biologische Bedeutung oder seinen biologischen Grund, aber geistlich hat das uns etwas zu sagen. Und zwar hat dieser selbe Johannes geschrieben in seinem ersten Kapitel dieses Buches, wie das war. Dort hat ein anderer Johannes gesagt, was es um diesen Jesus ist. Als Jesus sich offenbarte oder offenbaren ließ durch Johannes den Täufer, dann ließ er von Johannes ausrufen, schaut, dort ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnehmende. Mit anderen Worten, Jesus Christus war ein Hinwegnehmer von Sünde. Ich sage es einmal so, damit es klar wird, dass dies eine ständige Aufgabe von Jesus war. Jesus war nicht nur jemand, der einmal so ein paar Sünden weggenommen hat, sondern Jesus Christus ist der alle unsere Sünden hinwegnimmt. Weil er sie einmal auf Golgatha getragen hat, kann er sie jetzt von uns allen jeden Tag wegholen. Er ist der Sünde trägt. Das ist das eine. Sein Blut deckt unsere Schuld. Er hat unsere Schuld getragen und sein Leben gegeben dafür. Aber zweitens, das Wasser spricht davon, dass jetzt in diesem Vakuum, das entstanden ist, wo wir Schmutz hineingetragen hatten in unser Leben, dieses Vakuum, das jetzt aufgeräumt worden ist, muss neu gefüllt werden. Das ist das große Evangelium, das wir haben. Dass Gott nicht nur etwas von unserem Leben wegnimmt, etwas aufräumt, wir wären dann im Grunde immer noch dieselben Menschen. Jesus Christus sagt, das genügt nicht, dass der Teufel weggeht. Der muss nicht nur weggeräumt werden, der muss nicht nur ausgetrieben werden, sondern das Haus des Lebens, des Herzens, das Haus des Menschen muss neu gefüllt werden, mit einem anderen Geist, mit einem anderen Leben. Das tut Jesus Christus. Er gibt neues Leben. Johannes der Täufer sagt im selben Kapitel, Kapitel 1, er ist der im Geiste Taufende. Das heißt, er gibt den Geist Gottes, der Leben gibt. Und so gibt Jesus Christus sein Leben. Paulus nennt diesen Geist den Geist des Lebens von Jesus Christus. Der Heilige Geist bringt neues Leben in unser Leben hinein. Und so rettet Gott. Gott ist ein reicher Gott, reich an Gnade, die vergibt, reich an Gnade, die uns neues Leben, neue Kraft gibt. Das braucht es, wenn Menschen gerettet werden sollen. Zweitens, was braucht es, damit Menschen gerettet werden? Es braucht Menschen, die Gott als Herrn anerkennen werden. Wir lesen Vers 12 im zweiten Teil. Denn derselbe Herr von allen ist reich für alle, die ihn anrufen. Jesus Christus ist nicht nur ein gnädiger Gott. Jesus Christus ist ein machthabender Gott. Und da beginnt es eigentlich, wenn wir gerettet werden sollen. Da müssen wir anfangen. Gott hat seinen Teil getan. Er hat in Christus genügend Gnade zur Verfügung gestellt. Wenn wir gerettet werden wollen, dann müssen wir zuallererst einmal Gott anerkennen als den, der er ist. Das beginnt bei seiner Herrschaft. Da hat man nämlich Gott verlassen im Garten Eden. Man hat aufgehört, ihn als Herrn anzuerkennen und man hat andere Herren aufgestellt. Man hat gesagt, ich kann bestimmen. Oder im selben Moment hat man gesagt, Satan bestimmt mich. Das war dort die Schlange, aber Satan sprach durch die Schlange. In verhüllter Weise spricht Satan heute noch und will Anspruch machen auf das Leben von Menschen. Menschen sollen aufhören, andere Mächte als ihre Herren anzuerkennen. Sie sollen aufhören, sich selbst zu bestimmen. Und sie sollen einmal Gott, den Herrn der ganzen Welt, aller Völker, anzuerkennen als den Herrn, der zu bestimmen hat. Er hat zu bestimmen, wie man erlöst wird und wer erlöst wird. Das hat ihr Gott oder Paulus in Römer 9 auch gesagt. Darum ging es, als er sagte, ihr Israeliten, ihr könnt ja Gott nicht Vorschriften machen, über wie ihr retten soll oder wie er mit euch umgeht. Bitte, das geht nicht. Das habt ihr doch in eurem Alten Testament gelernt. Und zwar schon in eurer Geburtsstätte, nämlich in Ägypten, als Gott mit Pharao umging, war das keine Lektion. Und in eurer eigenen Geschichte habt ihr nie gelernt, dass Gott Herr auf dem Himmel ist und auf Erden. Er bestimmt, wie es gemacht werden soll. Ihr seid sein Volk, nicht ist er euer Diener, euer Laufbursche. Gott kann man nicht bestimmen. Er bleibt frei, um zu tun, was er will und wie er es will. So lehrt uns Jesus, wenn er kommt, in diese Welt zu beten, dein Reich, das heißt im Grunde, im Griechischen heißt es, deine Königsherrschaft komme. Dein Wille geschehe auf Erden, so wie er im Himmel geschieht. Und wie er im Himmel geschieht, das wissen wir. Dort geschieht er sofort, wenn er wünscht, und er wird ganz getan. Alles, was er wünscht, wird getan. Sofort und alles wird getan. So soll Gott anerkannt werden von uns, wenn wir anfangen wollen, ihn als Vater zu haben, als den, der uns günstig ist, der uns wohlgesonnen ist, bei dem wir in Gnaden sind. Wenn wir einen gnädigen Gott haben wollen, dann müssen wir einen mächtigen Gott haben, einen herrschenden Gott. Dann müssen wir ihn zuerst anerkennen als unseren Herrn. Drittens, was braucht es nach Paulus, um gerettet zu werden? Ganz einfach, es braucht Menschen, die ihm glauben werden. Und hier gebrauche ich bewusst den vierten Fall und nicht, den dritten und nicht den vierten. An Gott zu glauben, ist etwas, ist eine Sache. Aber Gott zu glauben, ist noch etwas anderes. Dr. Melzer hat an einem Vortrag bei uns in der Akademie, es war wohl an der Eröffnungsfeier im Herbst, gesagt, der Ausdruck an Gott glauben ist eigentlich eine spätere Entwicklung im deutschsprachigen Raum. Früher, im Anfang, als das Evangelium kam, hat man gesagt, in Gott glauben. Das ist eigentlich das Bessere. So sagt es auch das Griechische. Man glaubt in Gott hinein. Das heißt, man wird mit ihm im Glauben, im Geiste verbunden. Es geht nicht nur darum, dass man hier stehen bleibt und sagt, ja, es gibt doch schon einen Gott. Wenn man ihn wirklich als Herrn anerkannt hat, dann muss man auch bereit sein, als Diener auf ihn einzugehen. Denn dieser Gott, der Herr ist, der hat gesprochen. Darum geht es in Vers 11. Dort heißt es, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Was heißt das? Ich habe mich gefragt, was das heißt, wenn dem geschrieben steht, er wird nicht zu Schanden werden. Das heißt, er wird nicht enttäuscht werden. Wir haben einen Kalender, da war einmal eine ganz andere Übersetzung von Römer 5, von einem Vers dort am Anfang. Die Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden, heißt es, glaube ich, in der Luther-Übersetzung. Und da hatten die einmal wiedergegeben, die Hoffnung führt nicht zur Enttäuschung. Ich dachte, das ist gut. Das ist deutsch, das kann man verstehen. Die Hoffnung, die wir auf Jesus Christus haben, gesetzt haben, die führt nicht zur Enttäuschung, die enttäuscht uns nicht. Mit anderen Worten, Gott hat uns Hoffnung gemacht. Er hat gesprochen und Hoffnungen in uns geweckt, dass er etwas tun würde für uns. Das ist hier impliziert, das ist hier eingeschlossen. Das muss hier vorausgesetzt werden, wenn so ein Ausdruck nicht zuschanden werden, verstanden werden soll. Denn dieser Ausdruck nicht zuschanden werden bedeutet nichts, wenn nicht vorangegangen ist, dass dieser Gott uns Hoffnungen gemacht hat und wir auf diese Hoffnung eingehen wollten. Hier ist also eine kleine Geschichte. Nämlich, erstens, dieser Gott, der Herr aller Menschen ist, hat gesprochen, hat etwas angeboten, hat Hoffnungen geweckt. Dann kommt ein Mensch zu ihm und Gott enttäuscht ihn nicht. Gott ist treu. Es heißt also, wenn wir gerettet werden wollen, dass wir dann Gott glauben sollen und mit ihm rechnen sollen. Das dürfen wir. Wir dürfen mit ihm rechnen. Und zwar in unserem Innern, in unserem Herzen. Man darf das, was Gott gesagt hat, glauben. Darauf kann man sich verlassen. In Vers 9 hat ja Paulus gesagt, worum es geht. In Vers 9 und 10. Es geht darum, dass Gott Jesus gesandt hat und dass dieser Jesus gestorben ist, aber wieder auferstanden ist. Die Auferstehung Jesu Christi ist das Kernstück des Evangeliums. Denn damit ist zweierlei gesagt. Erstens, dass Jesus Christus Gott war und zweitens, dass er gestorben war. Wenn ein Gott stirbt, dann muss er wieder auferstehen. Die Auferstehung sagt, dass Gott an unserer Stelle unsere Sünden getragen hat, aber stärker gewesen ist als die Sünde. Er hat sie wegnehmen können. Er hat die Folgen der Sünde überwinden können. Wir haben einen Gott, der hat auf sich selbst die Schuld genommen, die er als Richter über uns verfügen muss, verhängen muss. Gott hat selbst, der Richter hat selbst die Strafe von ihm verhängt, auf sich genommen. Das muss man glauben, sagt Paulus, wenn man gerettet werden will. Man muss auf Gottes Wort eingehen, auf Gottes Evangelium, auf Gottes Angebot. Denn Gott hat gesprochen. Und wenn wir auf dieses Angebot eingehen, in unserem Inneren, wir rechnen damit, dann wird das, viertens, zum Ausdruck kommen. In diesem Text unterscheidet Paulus noch zweierlei, das eigentlich selbstverständlich zusammengehört. Nämlich Glauben und Anrufen. Anrufen ist der Beweis des Glaubens, aber er wird hier noch extra genannt. Wir vergleichen zum Beispiel Vers 14. Wie sollen sie anrufen, den, an welchen sie noch nicht glaubten? Das heißt, Paulus setzt voraus, dass um glauben zu können, um anzurufen, muss man geglaubt haben. Denn wie soll man anrufen, wenn man nichts von dem erwartet, den man hier anruft? Wir hören hier wieder Hebräer Kapitel 11. Wer zu Gott kommen will, der muss glauben. Erstens, dass er da ist, sonst kommt man in ein Niemandsland hinein, ja? Wo geht man dann hin, wenn man zu Gott geht? Ja, da muss man zu Gott kommen. Also zuerst muss man damit rechnen, dass man irgendwo hingeht. Man muss also zu einem Gott kommen, der da ist. Und zweitens, wenn man zu ihm kommt Und im Griechischen heißt zu einem kommen in diesem Sinne beten. Aber wenn man betet, zu Gott kommt mit einem Verlangen, mit einem Begehren, dann hilft das rein nichts, wenn man nicht erwartet, dass man etwas bekommen könnte. Sonst ist das sinnlos. Wir sehen also, dass die Bibel ein denkendes Buch ist, ein sinnvolles Buch. Das muss zusammenhängen, das muss Zusammenhänge haben. Erstens, wenn man zu Gott kommt, dann muss man glauben, dass er da ist. Und wenn man etwas von ihm begehrt, dann muss man zuerst erwarten, dass er uns gibt. Und diesen Gott haben wir. Einen Gott, der ist da und er gibt auf Anrufen. Man darf zu ihm kommen, wenn man wirklich nichts hat, das muss zuerst erkannt werden, wir haben nichts, das wir ihm bringen könnten. Wir können nicht ihn bestimmen. Es geht hier darum, dass man mit leeren Händen kommt und anruft. Bitte gib du mir, ich habe rein nichts. Wenn man so kommt, ob Heide oder Israelit, der muss genau so kommen. Petrus sagt, wir Juden mussten genauso kommen, wie man es den Heiden sagt. Auch nur durch den Glauben. Ganz einfach. Wir Juden werden auch nicht gerettet dadurch, dass wir gerade geschnitten sind oder noch einige Vorschriften halten. Wenn wir das tun, ist es nicht das, das uns ja gerettet hat. Was hat uns gerettet? Als Juden, es war der einfache Glaube an Jesus Christus. Also, wenn das es ist, wenn das das Entscheidende ist, dann genügt das auch bei den Heiden, nicht wahr? Das genügt. Gott verlangt viel vom Menschen, aber es ist ein Mindestmaß, das genügt, um gerettet zu werden. Da denke ich an eine kleine Geschichte. Ich glaube, es sind hier solche, die bei der Vorführung im Jüdischen Museum waren. Da war eine Gruppe, oder haben wir anders auch schon gehört, vielleicht hat sich herumgesprochen. Die Dame erzählte uns, es war eine Gruppe von Straßburg, eine Gruppe von Juden da gewesen im Museum. Und darunter waren auch Kinder. Und wie das so bei Kindern ist, die gehen herum und freuen sich an den Dingen. Und als sie zum kleinen Himmel da kamen, mit den Stühlen darunter, da haben zwei etwa 12-Jährige gesagt, ach, hier werden wir mal Hochzeit spielen. Und die haben sich da aufgesetzt und ein Dritter hat die Zeremonie gehalten und es war so. Die Eltern waren Orthodoxe und die waren erschrocken. Jetzt hatten sie Kinder, die waren verheiratet. Denn die Mindestzeremonie war vollzogen worden, damit Menschen heiraten. Ja. Jemand fragte, ja, muss nicht noch ein Brief gegeben werden? Ja, sagte die Dame, aber das Mindestmaß zu einer gültigen Hochzeit war vollzogen worden und das musste jetzt respektiert werden. Damit jetzt die Kinder nicht ewiglich Eheleute sein und bleiben mussten, musste die Ehe geschieden werden. Das zeigt uns, dass es unter Umständen ein größeres Maß und ein Mindestmaß geben kann. Gott hat ein großes Maß an Forderungen, aber er verzichtet auf dieses große Maß, weil Jesus geleistet hat. Aber etwas bleibt, das nimmt er uns nicht. Das bleibt. Das muss geleistet werden. Das ist keine Leistung. Sogar die großen Calvinisten, ich habe jetzt in dieser Woche mich mit dem Calvinismus ein wenig befasst, sogar einer der größten calvinistischen oder reformierten Theologen in Amerika namens Hodge hat gesagt, Glaube ist keine Leistung. Zu bitten um Vergebung ist keine Leistung. Das gehört nicht hinein. Das wird von uns gefordert. Wenn wir einen gnädigen Gott haben, wenn wir sagen, Gott, alles ist aus Gnade, es wird einfach gegeben, dann ist nicht gesagt, dass man nicht darum bitten muss. Aber das ist keine Leistung, diese Vorschrift. Man muss einfach zu Gott kommen und darum bitten. Das muss getan werden. Aber auch dazu ist genügend Gnade da. Wenn der Glaube im Herzen da ist, dann wird er sich auch über die Lippen bringen lassen. Und dann wird man auch mit den Lippen sagen können, Herr, sei mir Sünder gnädig. Das haben wir also in Vers 13. Und jeder, der irgend den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Jeder. Man kann es auch in negativen Form sagen. Keiner, der den Namen des Herrn ruft, der wird zuschande werden. Aber man kann es in positiver Weise sagen, jeder, der ihn anruft, der wird gerettet werden. Auch in Vers 11. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zuschande werden. Da kann man anders sagen. Keiner, der an ihn glaubt, wird zuschande werden. Aber man muss es hier in positiver Weise eigentlich sagen, damit etwas zum Ausdruck kommt, was Paulus hier unterstreichen will. Nämlich, dass jeder Mensch hier kommen kann. Jeder Israelit, jeder Heide kann zu Gott kommen und durch einfachen Glauben und durch einfaches Anrufen gerettet werden. Ich freue mich über solche Worte. Denn als ich 12 Jahre alt war, habe ich ein ganz einfaches Gebet einmal gebetet. Es kam von Herzen, aber es war so einfach, dass ich später gezweifelt habe, ob das zu einer Bekehrung wirklich genügt. Ich habe mich als Bauernbursche hinter einem Hühnerstall niedergekniet im Schnee und habe einfach gesagt, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Und ich wusste nicht, wie weit und stand da auf. Und dann fragten mich meine Eltern an dem Abend, ich habe erzählt, was ich getan hatte, bin ich jetzt bekehrt? Aber die wussten es nicht. Die wussten nicht, ob ich dieses von ganzem Herzen getan hatte. Die wussten nicht, die konnten nicht in meine Seele hineinschauen. Aber sie kannten Gottes Wort. Und sie sagten, geh zu deiner Bibel und lass dir von Gott einen Vers geben. 12-Jähriger soll jetzt zu seiner Bibel gehen, ein dickes Buch, und sich dort einen Vers geben lassen. Da war ich also wie Samuel gefordert, auf Gott zu hören, herausgefordert. Ich suchte, ich hatte ein neues Testament und das war schon einmal weniger Material. Aber zum Glück hatte ich so eine Bibel, wo gewisse Verse fett gedruckt waren. Und es lag natürlich auf der Hand, dass solche eher einem in so einer Not helfen könnten. Und ich fand auch eine Stelle, aber die war etwas widersprüchlich. Matthäus 21, Vers 22. Alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt, werdet ihr empfangen. Und ich dachte, das geht doch nicht. Ich bitte. Und wenn ich dann glaube, erst dann wird es mir gegeben werden. Ja, aber aufgrund, wovon soll ich glauben? Einfach glauben und dann werde ich die Gewissheit haben, dass es gegeben wird. Das ist doch umgekehrte Reihenfolge. Ich muss doch erst wissen, dass es mir gegeben wird, dann kann ich es glauben. Aber erst glauben, wenn ich bitte, und dann wird es mir gegeben werden. Also ich leiste mir diese Gymnastik. Aufgrund dieses Wortes, und ich dachte, gut, ich glaube es mal. Und als ich dieses fertig brachte, hatte ich natürlich die Verheißung, dass es mir gegeben wird. Gott ist ein Gott, der Angebote macht. Und wenn er diese Angebote macht, dann können wir uns darauf verlassen. Er kann in unserem Herzen so wirken, dass wir uns auf ihn verlassen können. Er kann in uns das Wollen, das Glauben wecken, diesen Glauben wecken. Und er kann dann auch zufriedenstellen, wenn wir daraufhin anrufen. Aber es gibt noch ein fünftes hier. Und das ist in den Versen 14 bis 17 enthalten. Da geht es um eine fünfte Voraussetzung, wenn Menschen gerettet werden sollen. Und das ist eigentlich schon vorausgesetzt in dem, was wir gesagt haben. Die Reihenfolge, die geschichtliche Reihenfolge, ist natürlich nicht die, die ich hier angebe. Aber im Text ist hier das Letzte, ist dies hier das Letzte, Vers 14 bis 17. Wie also sollen sie anrufen, den, an welchen sie noch nicht glaubten? Wie sollen sie aber an einen glauben, von dem sie noch nicht hörten? Und wie sollen sie hören, ohne Verkündiger? Was braucht es, wenn Menschen gerettet werden sollen? Es braucht Boten. Es braucht Menschen, die es weiter sagen. Gott hat es nämlich so eingerichtet, dass er nicht direkt zu allen Menschen spricht. Das war ein großes Vorrecht für Samuel, Gottes Wort direkt zu hören. Aber Gott tut das nicht immer. Das heißt, Gott spricht nicht zu allen Menschen so direkt wie zu Samuel. Warum nicht? Weil Samuel als Bote Gottes es anderen sagen sollte. Gott hat nicht zu Eli gesprochen. Gott hat zu einem gesprochen, der es Eli sagen musste. Gott hat dann andere Dinge zu Samuel gesagt, die er anderen Leuten, den Kindern Israel, sagen sollte. Und so hat Gott Wort Gottes anvertraut, Propheten. Dieses Wort von den Boten hat eine zweifache Anwendung. Mir scheint, dass in einem gewissen Sinne Paulus die Kapitel 9 bis 11 hier einfügt in seinen Römerbrief, um sein Evangelium zu verteidigen, um sich selbst zu rechtfertigen in seiner Aufgabe als Bote Gottes. Und er will ja sagen, den Juden in Rom, die auch diesen Brief eventuell zu sehen bekommen, schaut einmal, das, was ich verkündige, ist Wort Gottes, das ist zuverlässiges Evangelium. Ich bin nicht ein Irrlehrer. Was ich sage, stimmt mit eurer Religion überein, mit dem Alten Testament. Ich bin ein Bote Gottes von Gott gesandt. Und er sagt hier, um sich zu verteidigen, schaut einmal, ich bin von Gott gesandt worden. Und deshalb spreche ich so. Jetzt zerlegt er es. Schaut einmal, wenn Menschen gerettet werden wollen, dann müssen sie glauben. Aber wenn sie glauben sollen, dann müssen sie ja, entschuldigen Sie, wenn Menschen gerettet werden wollen, dann müssen sie glauben und anrufen. Aber wenn sie anrufen und glauben sollen, dann müssen sie von diesem Gott gehört haben. Dann müssen sie diese Botschaft gehört haben. Aber wenn sie hören sollen, dann muss jemand da sein, der verkündigt. Und seht, ich bin da und verkündige. Damit Menschen hören können, damit sie glauben können, damit sie anrufen. Er verteidigt also seine Botschaft oder sein Bote-Sein. Er versucht hier mit Argumenten zu sagen, warum er als Bote gesandt worden ist, als neutestamentlicher Bote. Er war nicht der Einzige. Es waren noch andere, die Gott gesandt hatte. Es waren andere, die Wort Gottes gegeben hatten. Die Apostel Jesu, einige von ihnen wurden gebraucht, um uns Wort Gottes zu geben. Es waren andere da, die Gott gebraucht hat, um uns neutestamentliches Evangelium zu geben. Gott hat Boten gesandt. Er hat direkt zu ihnen gesprochen und diese haben es dann weitergesagt. Paulus zitiert nun einen Vers aus dem Alten Testament, um dieses zu verdeutlichen. Mit anderen Worten, die neutestamentlichen Boten wie Paulus und seine Kollegen waren nicht die ersten, die Gott geschickt hatte. Paulus beruft sich für diese Art von Vorgehen bei Gott auf ein altes Vorgehen. Und zitiert aus Jesaja. Dort hat Jesaja gesagt, wie schön sind die Füße derer, die über die Berge gehen und gute Botschaft bringen, eine gute Botschaft von guten Dingen. Also hatte Gott schon früher im Alten Testament Boten geschickt, seine Propheten, so hießen sie. Menschen, zu denen Gott sprach, damit sie es weiter sagen. Paulus sagt, es ist so. In Jesaja 53 lesen wir, wer glaubt unserer Predigt? Im Grunde heißt es dort, unser Gehörtes. Hier wird eigentlich zwei zusammengesehen. Das, was gehört wird, wird verkündet. Das, was verkündet wird, ist das, was erst gehört wurde. Mit anderen Worten, wenn Jesaja sagt, wer glaubt unserer Predigt? Dann sagt er, wer glaubt das, was ich hörte und weitersagte? Jesaja war ein Mann, der Gottes Wort hörte und es weitersagte. Dies ist die Methode, die Gott gebraucht. Es braucht einfach Boten, wenn andere Menschen es hören sollen. Denn Gott hat gesagt, ich werde es über Menschen weitergeben. Ich werde nicht direkt zu allen Menschen sprechen. Und so hat Gott es gefallen, Propheten zu erwecken, durch die er gesprochen hat. So war es zur Zeit der Bibel, bis die Bibel fertig wurde. Und jetzt haben wir ein Evangelium. Aber es gibt noch mehr Menschen heute. Und diese Menschen haben dieses Wort, das Gott gegeben hat, noch nicht gehört. Viele Menschen haben noch gar nicht vernommen, dass es eine Bibel gibt. Es braucht heute noch mehr Boten. Es braucht heute Boten, die erzählen werden, was die Boten Gottes am Anfang gesagt haben. Die Frage bleibt also noch, wie sollen sie anrufen, ohne gehört zu haben? Wie sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Wer ist dieser Sendende? Nicht Menschen. Gott ist der Sendende. Gott sendet Boten. Wir haben kein Recht in einem gewissen Sinne, Menschen zu senden. Gott sendet Boten aus. Die Frage ist aber die, wer wird sich senden lassen? Wer wird, wie Samuel, sich senden lassen? Wer wird bereit sein, ein Bote Gottes zu sein? Gott ist schon bereit zu senden, denn er ist ja der Retter, der will, dass allen Menschen geholfen werden, dass sie gerettet werden. Aber wie sollen sie gerettet werden? Wie sollen sie anrufen, wenn niemand verkündet? Mit anderen Worten, Gott will retten, Gott will Boten senden, aber wo sind die Boten, die sich senden lassen von Gott? Wo sind die, die bereit sind zu gehen? Dann natürlich braucht es zwei Arten von Boten, nicht wahr? Es braucht solche, die einfach ihren ganzen Beruf verlassen werden, wie Jakobus und Johannes und Petrus, die verließen ihre Netze und gingen an die Arbeit. Leute, wie die Boten in der ersten Zeit, die haben alles verlassen und haben sind hinausgegangen und haben Gottes Wort verkündet. Und dann gibt es andere, die nicht so viel Zeit haben, aber die bei der Arbeit, die sie leisten, wo immer Gott sie hingestellt hat, da die Gelegenheiten wahrnehmen, für Gott ein Wort zu sagen, wo es ihnen gegeben wird. So dass jeder Christ in einem gewissen Sinne ein Bote ist. Aber er muss auch in einem gewissen Sinne bereit sein zu hören. Er muss bereit sein zu hören den Ruf Gottes, geh, ich will dich senden. Er muss bereit sein, auf Gottes Wort einzugehen, wie wir es vor uns liegen haben. Und er muss bereit sein, dieses Wort auch in sich aufzunehmen, es zu verstehen und dann weiterzusagen. Es braucht heute Menschen, die den Ruf Gottes weitergeben werden, damit diese Menschen hören können, eine Gelegenheit haben, auf dieses Gehörte einzugehen, dann Gott anrufen können und gerettet werden können. Das ist der Weg, auf dem Gott rettet. Wir sind gerufen worden. Wir haben angerufen. Wir haben es angenommen. Sind wir bereit, dort, wo der Herr Gelegenheit gibt, jetzt es auch weiterzusagen an andere? Wir wollen beten. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass du dich senden ließest, dass du zu uns kamst. Du hast uns vom Vater erzählt. Du hast auch dein eigenes Leben gegeben. So wie du gesagt wurdest, Herr, so willst du uns schicken. Wir sollen uns schicken lassen, nachdem du uns gerettet hast. Und wir bitten dich, Herr, um Gnade, wirklich zu hören, wenn du rufst, wenn du Gelegenheiten hinweisest. Und du wolltest auch das Vollbringen schenken. Wir wollen dir gehorsam sein. Wir wollen dir jetzt unseren Gehorsam geben. Wir wollen jetzt sagen, dass wir deinem Willen bereit sind zu tun. Wir wollen nicht widerstehen. Wir wollen dir sagen, dass wir deine Knechte sind, die bereit sind, deinem Willen zu tun. Herr, im gegebenen Moment schenke Überwindung, schenke einen offenen Mund, schenke Worte, mit denen wir es sagen können. Schenke uns auch nach deiner Barmherzigkeit ein Hören von der anderen Seite. Aber wenn Menschen nicht auf uns hören, hilf uns dann auch, gib uns dann auch Bereitschaft, einfach es dabei sich bewenden zu lassen und auch dieses Kreuz auf uns zu nehmen, wissend, dass auch du deine Hände ausstreckst, ohne dass Menschen immer reagieren. Lass uns aber vor dir leben und zu deiner Ehre und wirklich dich als Herrn in unserem Leben erleben. Wir danken dir, Herr, für dieses Wort und bitten dich, dass es uns begleitet in dieser Woche. Amen.